Sie hören Crop FM Ausgabe Nummer 339, ein Crop FM Spezial zum Thema digitale Drogen mit Netzfrau Lisa Natterer. Im Nachkriegswien aufgewachsen, hat Lisa Natterer in Volksschule, Gymnasium und Hotelfachschule das kritische Denken nicht abgelegt und zog zuerst in das heutige Steuerparadies Jersey, danach in den sonnigen Tessin, um jeweils eine Saison Hotelerfahrung zu sammeln und zu erkennen, dass dort doch nicht ihre Zukunft liegt. Zurück in Wien war sie von 1965 bis 1983, unterbrochen von einem Karenzjahr nach der Geburt ihrer Tochter, in allen Sparten des Reisebüros tätig, ehe sie ins Zeitungsverlagswesen wechselte. ...1984 bis 1990 in Wien, gefolgt von 3 Jahren Budapest. Nach ihrer neuerlichen Heimkehr vertrat Lisa Natterer eine Wasseraufbereitungsfirma aus Indien in Österreich bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2000. Seit circa 2 Jahren ist Lisa Natterer aktive Netzfrau und schreibt für den von Dora Schreier ins Leben gerufenen Blog netzfrauen.org. Ende April diesen Jahres erschien der Artikel Vorsicht, digitale Drogen auf dem Vormarsch, auf den mich übrigens Matthias Töpfer aufmerksam gemacht hat. Matthias gestaltete auch wieder die sehr gelungene Illustration zur Sendung. Das Bild, den Link auf den Artikel von Lisa Natterer und vieles mehr findet sich auf der Website von Crop FM, cropfm.at. Die meisten denken beim Begriff digitale Drogen wahrscheinlich an Audiodrogen wie binaurale Beats, beruhigende oder anregende Klangspektren oder ähnliches. Doch beim Lesen des Beitrags wird sehr schnell klar, dass wir es hier mit einer neuen Generation der digitalen Stimulation zu tun haben. So scheinen die Neurowissenschaften den Sprung in den Konsumermarkt zu wagen. Laufen wir also bald alle mit stylischen Transmittern auf der Stirn herum? Wahrscheinlich nicht, auch wenn manche dieser neuen Drogen ein nicht unerhebliches Suchtpotenzial erahnen lassen. Im Folgenden, am 19. Juni 2015 aufgezeichneten Interview, spreche ich mit Lisa Natterer über synthetische Gefühle, Transhumanismus und einen neuen Zweig der Unterhaltungsindustrie.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ich freue mich, Lisa Natterer bei mir am Telefon begrüßen zu dürfen. Wir mussten das ursprünglich als Live-Sendung angesetzte Gespräch leider verschieben, weil mich da eine sehr hartnäckige Verkühlung erheischt hat. Aber heute haut es Gott sei Dank hin. Hallo Frau Natterer.
Grüß Gott, ich freue mich, dass Sie wieder gesund sind.
Ja, freue mich auch. Wir wollen heute über das Thema digitale Drogen sprechen.
Ja.
Eine Sehr interessantes Thema. Die meisten Menschen verstehen da ja eher so diese Audiodrogen etc., aber da gibt es jetzt offenbar eine neue Entwicklung, auf die ich durch einen Artikel auf der Netzfrauen-Website gestoßen bin. Eine sehr interessante Website, die sie unter anderem betreiben, beziehungsweise auf der sie auch einer der Autorinnen sind. Wie lange gibt es denn das Projekt Netzfrauen schon?
Wir haben im März, waren es 2 Jahre, dass wir damit begonnen haben. Ich bin relativ früh darauf gestoßen und habe also mit Begeisterung gelesen, dass es dort immer Sachen gibt, die man sonst nirgendwo findet. Und habe dann irgendwann einmal bemängelt, dass man gar nichts über die Misere Palmöl liest. Und daraufhin bin ich irgendwie angeregt worden, doch selber was zu schreiben. Ja, und seitdem tue ich das für die Netzfrau.
Betrieben wird das Ganze oder initiiert wurde das Ganze ja von Doro Schreier.
Ja.
Die ich ja vielleicht auch einmal als Gast begrüßen kann, vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Und die ja vor allem auch zu finanziellen Themen, also zu diesem ganzen Finanzdebakel, das sich da gerade abspielt, gerade auch was den Euro anbelangt, sehr gut informiert ist.
Ja, sie ist eine ehemalige Bankerin, sie war Analystin bei einer großen Bank, die man gut und gerne als internationale Bank bezeichnen kann und schaut daher auch alle Dinge mit ihrem Analystenblick an und kann das auch sehr gut erklären.
Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen, mit dir etwas länger zu telefonieren und also da sind wir vom Hundertsten ins Tausende gekommen.
Das wird uns nicht anders gehen.
Die Netzfrauen decken also ein sehr breites Spektrum an Themen ab inzwischen. Wie viele Autorinnen und Autoren gibt es denn da?
Es gibt eigentlich nur ganz wenige ständige. Wir haben sehr viele Gastautorinnen, manchmal auch Gastautoren. Es gibt unter den Netzfrauen mittlerweile auch ein paar Netzmänner. Ein Großteil beschäftigt sich eigentlich mit dem Aufstöbern von interessanten Themen. Dann gibt es welche, die dazu ein bisschen recherchieren. Es gibt jemand, der übersetzt. Und ja, also Schreibende sind wir, glaube ich, derzeit nur 3 oder 4.
Warum eigentlich der Titel Netzfrauen? Wo kommt der her?
Frauen, die im Netz unterwegs sind und gut vernetzt sind. Es gibt Netzfrauen in ziemlich vielen Teilen der Erde, von Indien über Brasilien, Peru, natürlich in europäischen Ländern. Ich glaube, das zusammen hat die Frau Schreier zu dem Titel Netzfrauen gebracht.
Aber ist jetzt Feminismus da auch ein Schwerpunkt oder?
Nicht wirklich, nein.
Okay. Nein, wäre da kein Problem. Aber wenn eben der Titel Netzfrauen ist, dann die erste Idee, die man dann hat, ist, dass es vielleicht auch sehr stark um Feminismus geht. Aber hier, das ist eigentlich nur, weil es mehrere Frauen sind, die sich da ursprünglich zusammengetan haben und die sich vernetzt haben. So kommt der Titel. Okay. Audiodrogen sind ja, digitale Drogen sind ja schon seit einer längeren Zeit erhältlich. Ich habe da sogar einmal, glaube ich, mit Dr. Nachtstrom eine Sendung drüber gemacht, wo wir unter anderem über binaurale Beats gesprochen haben. Nehme ich an, das sagt Ihnen was.
Ja.
Da gibt es auch die Firma Brainwave, die diese Audiodrogen herstellt. Darum geht es zwar heute nicht, aber vielleicht zur Abgrenzung, was ist das eigentlich, diese herkömmlichen, sage ich mal, digitalen Drogen?
Ja, die herkömmlichen, im Prinzip kann man sagen, alles, das irgendwie auf die Stimmung Einfluss hat. Es gibt Musik, die einen in eine andere Stimmung versetzt. Es gibt irgendwie, für die eher Jüngeren ist es meistens ziemlich harte Beatmusik, die sie aufmöbelt. Und Jetzt läuft natürlich das nicht mehr so wie in den Anfängen über eine Kassette oder eine CD, wo man abhängig ist von irgendeinem Abspielgerät, sondern das geht über Handys mittels App, die man kauft und zum Teil ziemlich günstig kauft. Es gibt also neuerdings Dinge, die kosten 99 Cent. Das heißt, der Zugang zu solchen digitalen Drogen ist immer einfacher geworden und auch verhältnismäßig billig.
Aber diese Audiodrogen, ja, diese herkömmlichen, Sie sagen, das ist jetzt einfach nur ganz normale Musik? Nein, da gibt es ja auch diese binauralen Beats. Also was meinen Sie da jetzt genau, was Sie jetzt gerade eben beschrieben haben?
Ich habe das nie selber ausprobiert. Ich habe das also nur gefunden als Applikation fürs Handy, also eine davon ist zum Beispiel, um einen Kater zu vertreiben, ist aber auch nur Musik und Geräusche. Das heißt, es ist offensichtlich etwas, das schlechte Stimmung von zu viel Alkohol am Tag vorher eliminieren soll.
Und die ganze Droge da ist freigegeben ab 12 Jahren, wobei, ja.
Frage, genau, wo ich mich wundere, wieso ein Kind mit 12 eigentlich einen Kater haben kann und sowas braucht. Es ist auch die Frage, wie kontrolliert wird, ob der oder diejenige schon 12 sind, weil es ist irgendwie unter den Jüngsten ziemlich beliebt worden, einen Gutschein zu übergeben, und ich habe mir das angeschaut, man kann also mit einem Gutscheincode sehr wohl Dinge herunterladen und es fragt dann kein Mensch mehr, wie alt man ist. Also das finde ich schon ein bisschen von der Industrie, ja, geschäftsfördernd.
Allerdings diese Audio-Drogen, also meistens sind es ja binaurale Beats, aber das ist jetzt, ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber das ist nicht Musik, soweit ich das verstehe, sondern das sind eher so Frequenzen, die leicht gegeneinander verschoben sind, und dann geben sich da Interferenzen. Und die können dann wenn die in ganz bestimmten Frequenzen auftreten, dann bestimmte Stimmungen auslösen. Also ich glaube, das sind diese herkömmlichen Drogen, die aber eigentlich nicht so richtig eine Wirkung gezeigt haben. Zumindest war das mein Eindruck, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die das ausgiebiger ausprobiert haben.
Ja, da kann ich wirklich nicht echt mitreden, weil ich habe es nicht probiert. Ich habe meine Enkelkinder befragt, die haben das auch nicht probiert und haben auch gemeint, sie würden niemanden kennen, der das ausprobiert hat. Also wir können auf keinerlei Erfahrung oder wenigstens Erfahrungsberichte zurückgreifen.
Okay, aber ich möchte nur festhalten, dass also das, was ich so gehört habe, war eher mau. Also da die Wirkung scheint dann nicht allzu stark gewesen zu sein. Und jetzt gibt es aber eine neue Art der Stimulanz. Im Prinzip könnte man sagen, die Neurowissenschaften halten Einzug in den Electronic-Consumer-Markt. Und zwar geht es da eigentlich um Elektrostimulation. Ein erstes Produkt ist auch schon auf dem Markt. Können Sie erklären, wie, also es handelt sich hierbei um Think, was so viel heißt wie Think Synchronized, hätte ich immer gedacht, aber ich weiß nicht genau, was eigentlich die Abkürzung heißt. Wissen Sie, was die Abkürzung bedeutet, Think?
Nein, das ist keine Abkürzung. Think ist der Firmenname des Herstellers. Dieses Wearable, wie man die so schön bezeichnet in den USA, heißt Vibes. Und Vibes sind irgendwie eben so leichte Elektroströmungen, die das Gehirn direkt beeinflussen über die Kranialnerven.
Ja, also wie gesagt, das war jetzt nur meine Idee dabei, was Think heißen könnte. Ja. Also Think Synchronized wäre so mein Vorschlag gewesen, also das Denken zu synchronisieren. Nein, darum geht es jetzt also zumindest noch nicht. Es ist schon noch etwas harmloser jetzt, aber wie Sie also sagen, die Kranialnerven werden dann mit einer eigenen Elektrode, die man anbringt, stimuliert.
Offensichtlich hat die Entwicklung des Gerätes mehrere Stufen gehabt. Weil das, was Sie jetzt beschreiben, ist das, woran geforscht wurde. Und da war man irgendwie noch nicht so ganz glücklich. Es dürfte aber ein Exemplar in dieser Art so geben, dass es vom Militär benutzt wird. Da konnte eine Reporterin eines wissenschaftlichen Magazins das ausprobieren. Die wurde da auf einen Militärstützpunkt eingeladen und hat diesen, das ist so über eine Art Kopfhelm appliziert worden, aufgesetzt, und bevor der Test gelaufen ist, hat man sie etwas wie ein Videospiel spielen lassen, das heißt, eines dieser komischen, wo man auf Leute schießt, was ihr gar keinen Spaß gemacht hat, was mir auch keinen Spaß machen würde, dann hat man ja diesen Helm aufgesetzt, wo diese Applikation übertragen wurde, und sie hat ziemlich genau und erschreckend beschrieben, dass sie da quasi zur Tötungsmaschine wurde. Und nach Ablauf des Tests ist halt wieder heimgegangen und hat festgestellt, sie möchte es sofort wieder haben. Sie würde alles dafür geben, so ein Gerät besitzen zu können. Und die Beschreibung kann ich irgendwie schon verstehen, weil sie behauptet, das wäre das erste Mal in ihrem Leben gewesen, dass ihr Kopf leer war. Also nichts von den üblichen Dingen, die sich so abspielen, wo man es auf einigen Ebenen alle möglichen Probleme gleichzeitig zu lösen versucht und nebenbei aber auch noch irgendwas macht. Dass dieses Gefühl ein angenehmes sein kann, ist mir wirklich gut vorstellbar, weil es gibt schon so Situationen, wo der Kopf irgendwie so voll ist, dass man das Gefühl hat, am liebsten wird man nur entleeren.
Ja, aber jetzt greifen wir schon ein bisschen vor. Ich möchte jetzt schon ein bisschen bei diesem Think bleiben, denn erstens einmal, dieses Gerät gibt es bereits auf dem Markt. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja ein DARPA-Forschungsprojekt.
Ja.
Aber Think ist ein Gerät, das bereits seit, ich glaube, Anfang Juni auf dem...
1. Juni wurde es vorgestellt, ja.
Und ist jetzt tatsächlich auf dem Markt erhältlich, weil diese DARPA-Entwicklung, die kann man ja nicht kaufen irgendwo. Aber die zeigt
ja
vielleicht...
Wird schon noch kommen.
Ja, genau, die zeigt vielleicht, wohin es gehen könnte. Bleiben wir aber vielleicht jetzt aber ein bisschen noch in der Gegenwart, die ist ja auch schon recht erstaunlich. Ja. Da gibt es also jetzt dieses Think-Gerät. Das ist im Prinzip eine Handy-App, die man mit einer Elektrode verbindet. Es gibt da eh unzählige auch Videos im Netz. Ich habe mir da einige angeschaut. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ja. Also auch die Website, sie ist sehr gut gemacht, aber es ist, also man setzt sich da eine Elektrode da auf die rechte Stirn, glaube ich.
Ja, und es kommt darauf an, was Sie erreichen wollen. Das an der Schläfe ist zum Aufputschen und das hinterm Ohr bzw. im Nacken ist zum Beruhigen.
Okay, und es gibt also für, je nachdem welchen Mut man einstellt, muss man dann auch eine andere Elektrode verwenden anscheinend.
Richtig, richtig. Und momentan gibt es ja nur zwei Strömungen, die ich eben aufgezählt habe, aber Think arbeitet daran, das Spektrum zu erweitern.
Ja, ich habe auch irgendwo, ich bin mir so rein, in einem Artikel schreiben Sie, dass es bereits drei verschiedene Stimmungen gibt.
Wahrscheinlich ja, das ist dieses Projekt, an dem Sie arbeiten, wo es eben erweitert werden soll, aber im Handel ist nur das Wearable 2, also mit zwei Vibes.
Und braucht man da anscheinend für jede Stimmung ein eigenes Elektrodenset?
Wahrscheinlich, ja. Das habe ich irgendwie nicht herausfinden können. Es ist auch in allen Unterlagen, die ich gefunden habe, nur eines abgebildet. Also ich weiß nicht, ob dann die Vibes einfach nicht an der Schläfe, Stirne, wie immer, wirken, sondern hinterm Ohr, eher im Nackenbereich, ob das mit dem Umstellen damit getan ist. oder ob man tatsächlich zwei solche Dinger kriegt, weiß ich nicht, aber es ist alles in einer handlichen Tasche verpackt.
Und man braucht, ja, aber man kann diese Elektroden auch nur ein paar Mal verwenden und dann muss man sie wegwerfen.
Richtig, weil das fördert natürlich den Umsatz.
Ja, enorm sogar. Weil sonst wäre es ja eigentlich interessant, weil dann wäre es ein bisschen so wie freie Energie, man hätte quasi nur mehr die Software, die man bezahlen muss und kann das dann jederzeit verwenden, aber durch diese Wegwerfelektroden.
Ja. Naja, vielleicht kommt irgendwann einmal auch ein dauerhaftes Gerät. Mich wundert ja,
Sicherheit.
Nur, dass sie es überhaupt so schnell auf den Markt gebracht haben, zumal die Genehmigung für die Behörde, die für so Arzneimittel und Gesundheit zuständig ist, noch aussteht.
Tatsächlich?
Dass die Zulassung noch aussteht und man bringt es trotzdem auf den Markt, hat mich schon ein bisschen verwundert.
Das wundert mich vor allem, dass das überhaupt geht, also dass die das dürfen, dass die das nicht sofort,
ja, genau.
Dass die nicht
genau.
gezwungen werden, das wieder offline zu nehmen oder den Verkauf zu stoppen.
Ja. Das hat mich sehr gewundert.
Seltsam. Und es wird jetzt aber derzeit nur in den USA verkauft, wenn ich das richtig
derzeit
verstehe.
Derzeit nur in den USA, aber man plant es noch höher quasi in alle Welt zu verkaufen.
Okay. Allerdings ist halt die Frage, ob das zum Beispiel in der EU dann so leicht eine Zulassung erhält.
Ich habe meine Zweifel, dass die anders urteilen als die FDA-Behörde, wenn die das genehmigt. Habe ich wenig Bedenken, dass die europäische Behörde das ablehnen könnte.
Ich glaube, der Schlüssel, warum die das jetzt schon verkaufen, liegt darin, im Moment ist es ja noch ein sehr beschränktes Kontingent, soweit ich das verstanden habe.
Mhm.
Und erst im Herbst wollen sie mit dem vollen Verkauf starten. Das heißt,
Großstarten.
Das heißt, wahrscheinlich haben sie dann im Herbst, rechnen sie damit, diese Zulassung zu haben und dann eben in den Massenmarkt einsteigen zu können.
Die FDA verlangt für manche Sachen so Testphasen und sie haben angegeben, dass sie das an 3500 Personen getestet haben. Vielleicht ist das eine zu geringe Anzahl, aber ich habe da nichts herausfinden können.
Also die Federal Drug Association ist das, die FDA,
ja, genau.
Die also dafür die Zulassung sämtlicher neuer Medizin und Drogen und sonstiger Substanzen zuständig ist in den USA.
Mhm.
Aha, 3.500 ist vielleicht nicht genug, ja.
Vielleicht,
ziemlich aufwendig.
Das war nur eine Vermutung von mir.
Ziemlich aufwendig, sowas, aber es ist ja auch gut, weil auch hier zeigen sich ja da gewisses Suchtpotenzial. Also Goldwasser, einer der Entwickler von Think, sagt, er macht das inzwischen jeden Tag bei 120%. Also er hat da irgendwie die Sicherheitssperre bei seinem Gerät schon oder bei seiner Software bereits gehackt. Ich meine, klar, wenn er der Entwickler ist, ist leicht zu tun. Und verwendet es jeden Tag bei 120%, obwohl eigentlich man rät eigentlich dazu, nach einer Verwendung von Think zumindest 48 Stunden zu warten, bevor man es wieder macht.
Ja, und keine, es gibt so quasi ein empfohlenes Zeitlimit. Man sollte eine Stunde nicht überschreiten. Ich frage mich nur, ich meine, da müsste ja eine Sperre eingebaut werden, dass das nach einer Stunde einfach nimmer geht, weil wenn ich jetzt annehme, das, was da rauskommt an Stimmung, an Aufheller oder Dämpfer, ist so fein, dann wäre ich nicht wollen, dass das nach einer Stunde aus ist, zumal ja die Probanden gesagt haben, es hält auch nur eine Stunde an. Ich bin auch der Meinung, dass alles, was jemand programmiert, von irgendjemand gehackt werden kann. Dass Easy Goldwasser weiß, wie man von 100 auf 120% schalten kann, ist mir schon klar. Es wird der normale User nicht können. Aber man kann das dann vielleicht so aufmotzen, wie man früher seine Autos aufgemotzt hat, Das war auch nicht erlaubt und immer haben es Leute zusammengebracht. Ich stelle mir vor, auch da könnte es ähnlich zugehen. Es ist halt irgendwie eine Software-Geschichte und nicht eine feinmotorische, wo man ein bisschen wo einen Schrauben dreht, um einen anderen Effekt zu erzielen. Was ich wirklich schlecht finde, ist, dass es wieder, dass wieder etwas auf den Markt kommt, zu dem es keine Langzeitstudien gibt. Selbst wenn die jetzt zu ihren 3.500 Probanden noch einmal 3.500 dazunehmen und sagen, die haben das alle ausgehalten, oder jetzt können wir das verkaufen, gibt es ja keine Langzeitstudien. Was passiert denn mit dem Hirn, das da täglich, wenn ich auch nur sage, eine Stunde so irgendwie gedämpft oder aufgedreht wird? Was macht es mit dem menschlichen Gehirn? Welche Auswirkungen hat es? Hat es irgendwie, welchen Entzug beschreitet man dann, wenn das Kassel hin ist? Oder irgendwer sagt dann, das ist furchtbar schlecht. Wie wirkt sich dann der Entzug auf diese Droge aus? Weil offensichtlich wird man ja sehr schnell abhängig davon. Also da sind für mich viel zu viele Ungereimtheiten drinnen. Das Ding kommt für mich viel zu früh auf den Markt. Es liegen überhaupt noch keine Studien vor. Außer, dass die sagen, man fühlt sich leiwand.
Es gibt ganz viele Videos von Probanden. Ganz viele. Also ich habe mir so ein paar angeschaut. Es ist schon ziemlich, ja, es ist ein bisschen gruselig, wenn man dann die Leute so sieht mit diesem Ding da und dann. Aber sind sehr gut gemacht, diese Videos, und sie haben da sich auch offenbar wirklich bemüht, so ziemlich aus jeder Bevölkerungsschicht oder zumindest so ganz viele verschiedene Persönlichkeiten zu zeigen, die also alle total begeistert sind von dem Ding.
Ja, ja.
Also vom Hardcore-Manager.
Das kann aber auch alles gestellt sein.
Ja, auf das will ich überhaupt, dazu sage ich gar nichts. Wahrscheinlich, aber weiß man nicht, ja. Der Eindruck wird jedenfalls vermittelt, dass also vom Künstler bis zum Hardcore-Manager und dazwischen auch die ökologisch bewusste junge Hausfrau, alle sind von Think oder wie man immer das jetzt ausspricht, begeistert.
Ja, ich kann, also wenn's so funktioniert, und das wird ja auch gut beschrieben, die Konkurrenz hat gesagt, die auch schon jahrelang forscht, das ist nicht zu machen, das kann nicht funktionieren. Und sogar die Konkurrenz ist jetzt beeindruckt, wie gut es tatsächlich funktioniert. Und wenn es das tut, angenommen es ist so, dann glaube ich schon, dass alle begeistert sind. Es hat doch jeden Tage, wo man aufsteht und sie denkt, na bitte, heute ist wirklich Montag, na entsetzlich. Na, ist das nicht herrlich, wenn man dieses Gefühl sozusagen auf Knopfdruck innerhalb von 20 Minuten oder einer halben Stunde weg hat und life is beautiful und was unternehmen wir heute, um der Welt einen Haxen auszureißen? Natürlich ist das wunderbar. Und wenn ich heimkomme und bin total überdreht und kann nicht schlafen, ist das nicht herrlich, wenn ich einfach eine halbe Stunde mir dieses Plastikwimmerl auf die Stirn pick und schon bin ich ruhig und entspannt und kann also wunderbar schlafen. Ich verstehe das schon, dass das herrlich ist.
Ja, ich verstehe es auch.
Die Frage ist ja nur, was kommt heraus auf Dauer? Wie geht's den Leuten, wenn sie das Ding nicht haben? Können sie dann überhaupt noch existieren?
Das ist eine gute Frage, ja. Also wie gesagt, diese Dame, die für New Scientist, glaube ich, heißt die Zeitschrift, schreibt, die, da haben sie ein paar sehr erschreckende Zitate in ihrem Artikel, also die sagt, das Einzige, woran sie denken konnte, so, ich zitiere jetzt frei, war, wann kann ich mir diesen Helm wieder aufsetzen?
Ja, ja genau.
Wann kann ich das nächste Mal? Und gebe ihnen recht, es ist also dieses Gefühl, dass sie mit diesem, jetzt sprechen wir halt nicht von Think, sondern quasi von der nächsten Generation, was sie damit erreicht hat, klingt schon spannend. Also ich glaube, jeder würde das angenehm empfinden, wenn er einfach seine Gefühle und seine Gedanken abschalten kann, aber zumindest für eine Zeit einmal hängt natürlich auch ab, in welcher Situation man ist. Also jeder, fast jeder würde es wahrscheinlich in manchen Situationen sehr angenehm empfinden. Aber die Frage ist eben, was macht es dann bei Langzeitanwendungen?
Genau, die fehlen absolut die Erfahrungen damit.
Und Goldwasser, eben dieser bereits angesprochene Entwickler von Think, sagt, wenn wir das Ding erstmal auf dem Markt haben, werden immer neue Vibes dazukommen. Diese Technologie hat keine Grenzen nach oben. Also offenbar,
richtig.
Man wird es dann wahrscheinlich raufskalieren, bis man eben dann dort ist, wo im Moment noch die sage ich mal, nicht geheime in dem Fall natürlich, aber ich sage mal, nicht frei erhältliche militärische Forschung ist. Und dann kann man sich natürlich auch die lustige Frage stellen, was jetzt in der geheimen militärischen Forschung, die jetzt natürlich betrieben wird, was da schon alles möglich ist.
Es erheben sich einige Fragen dabei. Die Firma Think hat 13 Millionen Risikokapital aufgetrieben, um dieses Gerät entwickeln zu können. Da sind, wenn man da forscht, wer dieses Risikokapital gegeben hat, sind Leute da, ja schon, die Kinder aus allen möglichen Bereichen, von Google über PayPal sind da Leute dabei, die ihre Hände überall im Spiel haben, sind zum Teil Leute, die Risikokapital, selbst wenn sie es verlieren, ohne weiteres verschmerzen können. Mein Denkansatz geht eigentlich in die Richtung, wenn das nur für Unterhaltung gedacht ist, auch wenn der Markt ein riesiger ist, gibt man wirklich innerhalb von ein paar Monaten 13 Millionen Risikokapital für die Entwicklung von so einem Gadget. Steckt da nicht wirklich mehr dahinter? Gibt es da Informationen für die Geldgeber, die uns nicht vorliegen? Geht es da in der Entwicklung irgendwie doch in die Richtung künstlicher Intelligenz oder eine Art von Bildung zu vermitteln, ohne den üblichen Weg beschreiten zu müssen. Also da erheben sich schon einige Fragen.
Sie sprechen da jetzt Bereiche des sogenannten Transhumanismus an, wenn ich Sie richtig verstehe.
Mhm.
Kommen wir dann natürlich auch noch dazu. Zuerst möchte ich noch ein bisschen bei diesem Think bleiben. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, man setzt sich dieses Ding, montiert sich das, steckt es am Handy an, drückt auf einen Knopf und wird in eine ganz bestimmte Stimmung versetzt. Und ich habe dann auch...
Man braucht es nicht einmal anstecken, es ist ja Bluetooth.
Bluetooth, ja, von mir aus.
Das ist eigentlich ein Fortschritt.
Also dieses Ding, was da an der Stirn sitzt, glaube ich, das kommuniziert mit dem... Mit dem Handy dann und,
genau.
Und dann das
über Bluetooth.
Die Frage ist
nur, was kommuniziert denn das noch, außer dass da jetzt meinetwegen die Lisa Natterer das gerade aufhat und braucht.
Na, ich habe gerade letztens hatte ich einen Artikel in den News, wo es auch darum ging, dass man inzwischen auch quasi Gedanken lesen kann, also dass man tatsächlich daran arbeitet zumindest, dass also Gedankeninhalte und Gesprochenes oder Gedachtes abgreifbar wird über solche Methoden.
Das wäre auch
und
fein,
dann natürlich,
zu implementieren, ja.
Und gut, und dann kann man natürlich jetzt weiterdenken, ja, die Leute, die dann sowas tragen, irgendwann wird es dann übers Telefon zur berühmten NSA übertragen und man hat dann wirklich die Gedanken von demjenigen. Aber da bin ich jetzt skeptisch, wie gut das wirklich funktioniert und wie genau das ist. Und da glaube ich jetzt schon, dass wir hoffentlich noch lang brauchen, bis es soweit ist, bis das wirklich...
Ich fürchte, nein.
Ja. Sie können natürlich recht haben, aber was dieses Gerät jetzt zumindest macht, es geht halt noch in die Richtung zum Menschen hin. Also es beeinflusst offenbar den Menschen. Und ich stelle mir dann halt auch die Frage, ist das jetzt wirklich nur Beruhigung oder kann man da vielleicht auch andere Dinge mit reinmischen? Falls Sie verstehen, was ich meine.
Genau. Ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Es wird einem quasi im Verkaufsfolder erklärt, man kann schlechte Stimmung gut machen und kann zu viel gute Stimmung abdrehen. Aber rein theoretisch könnte auch anderes übermittelt werden über diese Vibes. Die Frage ist ja auch, was passiert, wenn ich jetzt diesen Zugriff über die Kranialnerven, die direkt ins Gehirn führen. Wenn ich da in der Entwicklung schon weiter bin, als ich sage, kann ich dauerhaft das Gehirn beeinflussen? Wenn ja, in welche Richtung? Und was macht es aus dem Menschen, der das tut?
Ja, das sind die Fragen. Ich habe jetzt auch diesen Artikel da, ist in den CropFM News auch verlinkt, und zwar Forscher in Karlsruhe am Institut für Technologie, am KIT, haben direkt aus Gehirnströmen laute Wörter und ganze Sätze rekonstruiert.
Oh.
Das war ja am 16. Juni war diese Meldung, und zwar auf die Welt. Also da wird es dann schon interessant. Ne? Also wenn man jetzt mit dieser Technologie auch messen kann, einmal. Ich nehme an, das kann diese Sync noch nicht. Was weiß denn ich? Aber wenn man messen könnte, dann könnte man also tatsächlich irgendwann einmal erkennen, was der Mensch denkt. Also
ja, und vielleicht ist es dann auch möglich, diese Art des Denkens zu beeinflussen.
Naja, das ist ja jetzt schon möglich.
Ja, aber ich meine eigentlich in gröberem Ausmaß.
Also, Sie meinen,
um es überspitzt zu sagen, so diese Erfahrung, die diese New Scientist Journalistin gemacht hat, kann ich wirklich aus einem friedlichen Menschen eine Tötungsmaschine machen?
Ja, also der Artikel ist eh verlinkt, man kann sich das auch selbst durchlesen, aber diese Journalistin sagt also wirklich, sie hat sowas also noch nie erlebt, und sie war also nach einer Meditation für kurze Zeit, und sie war also ohne diesen Helm völlig unbrauchbar bei diesem Spielchen, was sie da gespielt hat, also so ein Ego-Shooter, und mit dem Helm ziemlich auf Zack anscheinend, und war da recht gut. Ich frage mich halt natürlich, was macht das aus einem Elite-Soldaten? Hat es da dieselbe Wirkung? Ich glaube es fast nicht, weil der das wahrscheinlich sowieso schon trainiert, dass er quasi seine Gefühle abschaltet, seine Gedanken möglichst kontrolliert und sich nur auf das konzentriert, was jetzt gerade da passiert um ihn herum. Aber
natürlich, sonst hätte er eh nicht überleben.
Ja, also der muss das eh schon können, nur ja, wer weiß, was da noch alles an Möglichkeiten dann besteht. Was zum Beispiel auch schon vor Jahren ging, also jetzt nochmal zurückkommend auf dieses Spracherkennen aus Hirnströmen, dass man Bilder, also dass Menschen an Bilder, ganz bestimmte Bilder gedacht haben, und die konnte man dann erkennen. Aber das war noch relativ primitiv, da hat man wirklich quasi so ein System trainiert, und der dachte dann halt an ein Haus, und dann hat man geschaut, wie schauen die Hirnströme aus, und so hat es dann noch funktioniert. Natürlich, wenn das irgendwann einmal so quasi selbstadaptiv ist und sich auf jeden Menschen einstellen kann, dann wird's schlimm, finde ich, weil dann kann man tatsächlich von jedem Menschen an jeder Straßenecke da irgendwie tatsächlich seine Gedanken erkennen.
Was ich auch eigentlich immer wieder gefunden habe bei der Recherche, die Aussagen von Probanden, es ist zwar ein gutes Gefühl, aber es ist irgendwie doch, man hat gleichzeitig das, ich weiß gar nicht, ob man das differenzieren kann. Ist das jetzt ein Wissen, das man hat, oder ist es wirklich ein Gefühl? Es kommt von außen, es ist aufgesetzt, das bin nicht ich selber. Und wenn das besteht, kann man dann diesen Punkt überschreiten und nimmt es irgendwie als eigenes an. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht und ich versetze mich in eine gute Stimmung, auch wenn ich weiß, das ist jetzt eine aufgesetzte gute Stimmung, bin ich trotzdem bei öfterem Gebrauch oder bei exzessivem Gebrauch oder vielleicht auch wenn ich es wirklich nur nehme, wenn es mir ganz schlecht geht, bin ich irgendwann einmal so weit, das nicht als aufgesetztes fremdes Gefühl, sondern als eigenes anzunehmen. Und darin sehe ich eigentlich die Gefahr. Wie groß oder wie klein ist dieser Schritt, das Fremdgefühl als eigenes anzuerkennen? Und wie sehr kann das Gehirn akzeptieren, jetzt wird einfach der Hebel umgelegt und wir geben dieser körpereigenen Stimmung nicht nach, sondern wir lassen uns jetzt ganz in diese Fremdaufgesetzte fallen.
Sie meinen, dass bei, wenn das sehr oft gebraucht wird, auch dieser Schritt leichter geht?
Ich weiß es nicht. Das ist eine der Befürchtungen, die ich dabei habe. Prinzipiell glaube ich schon, dass es fein ist, wenn vor allem Leute, die wirklich oft unter Hochdruck stehen und gestresst sind, wenn die auf die Art und Weise den Stress abbauen können, ist das sicher Segen für sie.
Es gibt natürlich auch irgendwo, man kann jetzt schon auch auf der anderen Seite argumentieren, relativ einfach und sagen, naja, ist doch besser, als wenn der irgendwelche Psychopharmaka schluckt.
Ne, wenn natürlich, oder sie Abend für Abend niedersauft,
na, bitte.
Weil sonst nicht fertig wird damit.
Ja.
Und wenn man jetzt diese gängigen Aufputschmittel oder Beruhigungsmittel hernimmt, dann ist das ja auch eine Riesenmarktgeschichte. Da geht es ja um Unsummen von Geld.
Hunderte Milliarden.
Stellen Sie sich vor, was die Weltbevölkerung pro Tag oder sagen wir die westliche Weltbevölkerung, die sich so ein Ding auch leisten könnte und sich heute auch 2, 3, 4, 5 Kaffee am Tag leistet oder eine feine Flasche Wein am Abend oder eben Psychopharmaka, was die in Summe ausgibt. Wenn das alles nimmer benötigt wird und das Geld dafür frei ist, dann kauft ja wirklich jeder so ein Plastikwimmel für die Stirn. Da geht es schon um Geld. Und wenn ich jetzt umlege, $299, was das Ding jetzt in Amerika kostet, also wenn ich irgendwie unter Druck bin und sowieso mir ständig Aufputschmittel oder Beruhigungsmittel kaufe, in welcher Form auch immer, gebe ich vermutlich auch jede Menge Geld dafür aus. Und so gesehen ist dann diese App um $299 nicht teuer.
Nein. Ich meine, gut, man muss dann natürlich jedes Mal diese Elektroden dazu kaufen, aber wie Sie sagen, da wird es in Zukunft dann sicher auch bald irgendwie so einen Helm geben, den man dann nimmer mehr wegwerfen muss nach jedem Gebrauch, sondern der halt
das
einfach.
Das wird sich sicher ändern, ja.
So wie ein Joystick.
Danach schreien werden und wenn die Nachfrage da ist, dann werden sie es auch machen.
Das ist anzunehmen, ja. Und was sich da, der Gedanke, der sich da aufdrängt, ist eben, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also diese erste App und diese erste Hardware, die da jetzt am Anfang Juni auf den Markt gekommen ist von Think, ist eigentlich ein relativ kleiner erster Schritt. Weil ich meine, es ist schon noch, wenn jetzt wirklich ich da circa 20 Minuten oder 30 Minuten mir das Ding aufsetzen muss und dann hält es gerade mal eine Stunde an, klingt schon noch ein bisschen nach Spielerei.
Es klingt irgendwie nach Versuch. Das ist jetzt der Breitefeldversuch.
Ja, es klingt irgendwie so, als wollte man keine zu starke digitale Droge unter die Leute bringen, sondern mal schauen, wie reagieren sie denn auf ein relativ, ja, gemäßigt, eine relativ gemäßigte Stimulanz. Und dann schaut man halt weiter, ne?
Genau. Wenn der Feldversuch befriedigend verläuft, dann kann man ja weiter tun. Das tun sie in der Zwischenzeit unter Garantie sowieso. Ich glaube fast sicher zu sein, dass das wirklich nur eine erste Stufe ist und ein Eintritt in etwas, das ich mir eigentlich nicht ausmalen möchte.
Ja, es ist wirklich die Frage. Diese DARPA-Sache zum Beispiel, also da hat man ja nicht nur so eine Elektrode, sondern da hat man einen ganzen Helm auf.
Ja.
Und die ist da offenbar schon einige Schritte weiter, aber es ist wahrscheinlich anzunehmen, dass dann diese Konsumergeräte in ein paar Jahren das können, was diese High-End-Forschungsgeräte jetzt können. Das ist ja eigentlich immer so. Und das Suchtpotenzial ist tatsächlich groß. Also glauben Sie, wird es dann da Leute geben, die den ganzen Tag mit der Elektrode herumlaufen einfach?
Ja, wenn das tatsächlich ja, so eine tolle geben. Stimmung macht, ja. Die man gerade braucht, und wenn man das dann vielleicht später auch feinjustieren kann, ja, ich glaube schon, dass das dann geben wird.
Ja.
Das heißt, das rennen nur mehr ferngesteuerte Leitung.
Na gut, aber wo ist denn da der Unterschied zu jetzt, wo halt auch sehr viele auf irgendwelche Psychopharmaka schlucken? Das sieht man zwar ihnen nicht an, weil die haben keine Elektroden, aber die sind ja genauso ferngesteuert auf eine gewisse
natürlich,
Art. Chemisch halt in dem Fall.
Ferngesteuert. Und schauen Sie sich um, ich finde es immer ganz lustig, in der Straßenbahn oder in der U-Bahn, wenn die voll ist, haben 80% der Leute die Ohren zugestoppelt oder sie sind mit ihrem Handy beschäftigt. Das ist auch schon eine Art von Droge. Manche Leute können das ja gar nicht mehr aus den Ohren nehmen oder das Handy aus der Hand legen. Da kommen ja irgendwie seltsame Reaktionen, die fast auf den Zug schließen lassen. Wo ist mein Handy? Gottes Willen, da hat man jetzt 2 Minuten nicht geschaut, ob irgendwas Neues eingetroffen ist. Das ist alles irgendwie eine Art von Fernsteuerung, die den Menschen von sich selber entfernt. Weil er kommt ja gar nicht mehr dazu, drüber nachzudenken, wie geht's mir denn und welche Stimmung habe ich, welche Freude habe ich, wie schaut denn jetzt meine Freiheit für heute aus. Es ist ja alles von außen belegt.
Ja. Sehr, sehr vieles. Ich meine, das kommt immer auf das Individuum selbst an, wie viel es davon quasi hergibt oder wie viel es da aufgibt von seiner persönlichen Freiheit auch, aber ja, natürlich. Das Ganze ist natürlich jetzt verknüpft mit Handytechnologie, also man braucht da sowieso ein Handy dafür, mit dem das dann kommuniziert über Bluetooth. Das passt natürlich auch ganz wunderbar in die App, Generation App. Und ja, im Prinzip wahrscheinlich die Grenzen werden vor allem dadurch bestimmt, wie komplex diese Elektroden sind, beziehungsweise wie leistungsfähig diese Elektroden
richtig,
sind.
Richtig, ja.
Ja. Und offenbar ist es so, dass man da ganz einfach mit der Intensität, also mit der Amplitude dieses Signals raufgehen kann und dann erhöht sich die Wirkung. Ne? Also sonst würde ja Goldwasser heißt er, glaube ich, nicht mit 120% fahren. Ne?
Gut, das wird also im Augenblick keiner außer ihm und den Eingeweihten können. Aber ja, haben wir eh vorher schon geredet. Alles, ja. Was programmiert wird, kann auch gehackt werden. Es gibt da ganz findige Leute.
Und im Moment gibt es eben 2 verschiedene digitale Drogen. Eine für Beruhigung, und also quasi digitales Valium oder digitales Bier. Und aha, der digitale Espresso.
Genau.
So, also das gibt's jetzt und das scheint eh schon mal ein ziemlicher Renner zu sein. Und das ist ja eigentlich das, was die meisten Menschen jetzt brauchen, wenn sie in irgendeiner Form Drogen zu sich nehmen. Ne? Egal, ob das jetzt Koffein ist zum Aufputschen oder Beruhigungsmittel oder Schlafmittel oder
ja,
Bier zum Einschlafen. Ne? Also mhm, damit werden eh schon sehr, sehr viele glücklich wahrscheinlich. Ne? Und
ja,
aber noch einmal, es ist schon so, ich meine, das Gesundheitsrisiko ist unter Umständen um einiges geringer, wobei das muss man natürlich erst herausfinden, weil das Gehirn steuert natürlich alle möglichen Abläufe im Körper und das kann natürlich theoretisch...
Das Gehirn steuert alles.
Ja,
das Gehirn steuert die Hormonausschüttung, das Funktionieren der Organe, der Muskeln. Ohne Gehirn sind wir irgendwie
ja,
gar
nichts. Ist klar, ja. Aber
und niemand weiß, wie sich das auswirkt, wenn ich jetzt so einen direkten Zugriff zum Gehirn habe. Weil für mich ist es ein Zugriff. Wenn ich etwas direkt beeinflussen kann, ist das, weiß ich nicht,
also über den
Schnitt mit dem Skalpell.
Über den Kranialnerv eben, der ist da beim Nacken hinten. Das finde ich auch sehr interessant. Der Punkt, bei dem, glaube ich, die Beruhigungsvariante von Sync angebracht wird, das ist so beim Nacken hier.
Ja.
Also so ja, unterm Genick irgendwo, glaube ich, oder? Oder direkt drinnen. Und es ist ja auch, das wird, glaube ich, der Traumpunkt genannt, habe ich einmal irgendwo.
Aha, das wusste ich nicht.
In einer ich weiß nicht, ob es genau dieser Punkt ist, an dem sie es anbringen, aber irgendwo da hinten ist ein Punkt, der nennt sich eben der Traumpunkt, soweit ich mich jetzt erinnere. Würde ich noch einmal recherchieren, habe jetzt vergessen, aber haben wir auch interessant gefunden. Also wäre wieder mal ein Beweis dafür, dass eben altes Wissen offenbar dann schon seine Anwendung finden kann, auch mit moderner Technologie.
Weiter verfolgt werden kann und auf die heute gültige Technik umgemünzt. Ne? Wenn das ein Traumpunkt ist, dann hat er vermutlich auch was mit einem Akupressurpunkt zu tun oder mit der traditionellen chinesischen Medizin. Das heißt, das ist vermutlich ein alter Punkt, den wir da haben, der immer noch funktioniert. Ja, das wird dann einfach der Punkt verwendet, wo man weiß, das funktioniert gut und wirkt direkt.
Hirnschrittmacher, das ist ja auch so eine Geschichte, die in den letzten Jahren immer beliebter wird. Haben Sie sich damit auch beschäftigt?
Nein.
Aber wissen Sie, was ich meine oder von was ich spreche?
Ja.
Also
ja.
Da hat man ja auch bei, ich glaube, Autismus oder Erfolge gehabt oder bei ganz bestimmten neurologischen Erkrankungen und so weiter. Also diese, und ich glaube auch da, für den Hirnschrittmacher gibt es militärische Anwendungen natürlich. Ich meine, es gibt dann immer eine militärische Anwendung. Aber also da scheint schon eine Front an völlig neuen Technologien auf uns zuzukommen.
Na klar, weil glaube ich, überall an dieser künstlichen Intelligenz gearbeitet und geforscht.
Ja, das haben Sie vorher schon erwähnt. Wo sehen Sie jetzt den Zusammenhang zwischen solchen psychotonischen, elektronischen Gadgets, sage ich jetzt mal, und künstlicher Intelligenz?
Der Zusammenhang ist einfach in der Beeinflussung. Wenn ich jetzt das Gehirn so beeinflussen kann, dass es eine schlechte Stimmung in eine gute umwandelt und eine überdrehte in eine beruhigte, dann kann in einem zukünftigen weiteren Schritt der Zugang geschaffen werden, dem Gehirn Neues beizubringen.
Sie meinen also, dass da nicht nur Beruhigung oder Stimulanz vermittelt werden könnte, sondern vielleicht sogar, wie man einen Hubschrauber fliegt? Meinen Sie sowas?
Das meine ich, ja.
Aber ja. Da müsste ja viel komplexeres Interface existieren, als einfach nur...
Natürlich, das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, aber ich bin mir sicher, dass daran geforscht wird.
Ray Kurzweil, auch ein Artikel, den ich vor kurzem in den News hatte, spricht ja davon, dass, ich glaube, bis 2030, aber er hat dann schon ein bisschen zurückgerudert, 2035 irgendwo in der Gegend, quasi der Mensch Wissen in die Cloud, also in die Computer-Cloud, auslagern kann und diese über ein neuronales Interface, das er dann quasi eingebaut hat, vielleicht auch wieder da hinten, da am Traumpunkt, oder wo auch immer, auch abrufen kann. Und das meinen, glaube ich, Sie jetzt, auch jetzt, wenn Sie Transhumanismus ansprechen. Das heißt, einfach dieses Interface, das jetzt noch sehr, sehr simpel ist und im Prinzip nur eine relativ grundlegende Stimulanz erlaubt, wird dann einfach viel komplexer, so stelle ich mir das jetzt vor. Und irgendwann kann ich da sehr, sehr, sehr differenzierte Daten eigentlich von meinem Gehirn abgreifen, speichern. Aber auch, also ich kann tatsächlich im Gedanken dann mit der Cloud kommunizieren. So stellt sich das zumindest Ray Kurzweil vor.
Ja, so stellt sich das dar.
Und dann kann man natürlich in Gedanken sagen, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Beruhigung und dann kriegt man das rein. Also das ist, wenn man sich das dann vorstellt, da bin ich gespannt. Ich meine, es gibt immer wieder gute Science-Fiction-Filme in dieser Richtung, aber ich glaube, das klingt für mich fast so, als würde die Realität Science-Fiction wieder mal überholen.
So sehe ich das derzeit auch, ja.
Sie schreiben in Ihrem Artikel auch, besonders bedenklich finden Sie, wenn dann eben jetzt solche Technologien eingeführt werden, von denen Ray Kurzweil gesprochen hat, wo man also tatsächlich auch einen Wissensvorteil hat. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sitzen jemandem gegenüber, der eigentlich Wikipedia im Kopf abrufen kann. Ja, es gibt ja die Leute, die dann bei jedem, alles was man sagt, prüfen Sie sofort nach über Google. Ja? Mhm. Und korrigieren einen dann mit irgendwelchen Nachkommastellen, was völlig lächerlich ist. Und ich stelle mir dann vor, und dann gibt es halt Menschen, die haben das quasi eingebaut und sitzen dagegen, ja, und du merkst das gar nicht mehr. Und bist natürlich in einem extremen Nachteil. Ne? Und wer weiß, auf was für Daten der dann im Gedanken zugreift. Und im Prinzip ist man ja dann eigentlich gezwungen, entweder auch diese Technologie an sich selbst einbauen zu lassen.
Richtig.
Und wenn man es sich nicht leisten kann,
dann hat man Pech gehabt. Genau. Dann ist man eben der Underdog. Und im Prinzip gibt es ja viele Entwicklungen, die in diese, also in den westlichen Ländern, in diese Zweiklassengesellschaft führen. Das ist ja jetzt schon so, weil es macht einen Unterschied, wo sie wohnen, es macht einen Unterschied, in welche Schule sie gehen, es macht auch einen Unterschied, welche Freunde sie haben, bereits im Kindesalter. Da trennt sich eigentlich schon die Spreu vom Weizen, wenn man das so bezeichnen mag. Und das ist halt dann noch einmal eine Stufe höher. Wenn ich jetzt das alles Wissen der Welt abrufen kann und für alles eine Lösung habe und jedes Problem irgendwie so angehe, dass niemand mehr dazu weiß als ich, dann habe ich Vorteile gegenüber denen, die vom Kindergartenalter an den Zugang nicht hatten. Das heißt, die Kluft, die wir eh schon spüren, wird immer größer. Vermutlich ist die Schicht, die sich das dann auch leisten kann, all diese Gadgets zu haben, eine ziemlich dünne. Und dann kommen wir irgendwie fast zu der Verschwörungstheorie, irgendwann wird es eine ganz dünne Schicht geben, die die Welt beherrschen.
Und Sie meinen, dass diese Technologie da quasi
Federführend ist? Ist doch ein guter Wegbereiter, natürlich. Jetzt sind wir es ehrlich. Das mag jetzt ein wunderbares Gefühl sein, wenn ich krantig bin, dass ich am Knopfdruck und der Kranz verfliegt. Aber eigentlich ist ja das schon ein Vorteil, den ich meinen Mitmenschen gegenüber habe, weil alle anderen haben das nicht, ich hab's. Ich bin immer strahlender Laune, ich bin frei von allen Dingen, die mich sonst bedrücken. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel auf die Lösung eines Problems voll und ganz konzentrieren, weil es geht mir ja gut. Dann werde ich erfolgreicher sein als einer, der einen mühsamen Alltag hat und nicht weiß, wer die Kindheit aus dem Kindergarten holt, wenn man Überstunden machen muss, was auch immer.
Ja, klingt gut. Wo gibt es das nochmal?
Also, na, hoffentlich bald bei der Firma Zink, auch in Europa. Ja. Es gibt ja schon eine Niederlassung. In Deutschland haben sie schon einen Besuch abgestattet. Das war sicher nicht nur ein Freundschaftsbesuch.
Einen Besuch? Wer hat wem einen Besuch abgestattet?
Es ist irgendein hochrangiger Think-Vertreter beim Wirtschaftsminister in Deutschland angetanzt im Herbst 2014. Ich glaube, die haben sich nicht über den Wasserstand des Rheins unterhalten.
Ja, interessant. Und Sie glauben, dass im Herbst das wirklich auch in Europa dann im Mediamarkt zu kaufen?
Ich nehme das an, weil ich glaube, dass die Vorgespräche dafür schon so fest und fixiert sind, dass die nicht einfach behaupten, sie würden im Herbst 2015 groß auf den Weltmarkt kommen und schon Ziffern präsentieren, mit wie viel Exemplaren sie den Export bestücken werden.
Ja gut, das kann natürlich auch die Risikoinvestoren beruhigen, aber ja.
Die haben das nicht notwendig, beruhigt zu werden.
Ah ja, genau, die können sich ja das Ding aufsetzen.
Ja.
wobei, ich muss auch sagen, 13 Millionen ist jetzt nicht so viel eigentlich. Ich meine, wenn man sich anschaut, was da...
Naja, innerhalb von einem halben Jahr das aufzutreiben, hat mich schon ein bisschen beeindruckt.
Ja, ich meine jetzt aber nur, was da an Milliarden täglich verschoben wird, an 100 Milliarden, ist jetzt 13 Millionen eine verhältnismäßig kleine Investition. Ne?
Ja.
Aber ist ja klar, natürlich, es ist viel Geld und es ist wahrscheinlich ein relativ kompaktes Forscherteam, das sich darum kümmert und das quasi, Sie sagen auftreiben, Sie haben das innerhalb von einem halben Jahr quasi verbraucht? Oder was meinen Sie mit auftreiben?
Ja, offensichtlich. Ich weiß es nicht, ich habe keinen Blick in deren Kasse.
Ja, ist klar. Da. Aber okay, so in ungefähr der Größenordnung. Ist jetzt keine Riesenentwicklung. Ich mutmaße, dass die da vorher schon einiges gehabt haben oder auf Patente
das
und so weiter.
Das nehme ich an, ja. Das war nur offensichtlich, um das so schnell machen zu können und zu dieser Messe im Juni das Produkt vorstellen zu können. Und darum wird es gegangen sein.
Also ich glaube, die Basistechnologie war vorhanden und was Sie mit diesen 13 Millionen oder wie viel auch immer Sie dann gebraucht haben, gemacht haben, war das Ganze marktreif zu machen, sodass man es tatsächlich in einem Gerät, das man dann beim Saturn oder beim Mediamarkt oder irgendeiner anderen Elektronikkette im Regal stehen hat.
Mhm.
Ja. Hochinteressant. Zum Abschluss vielleicht noch eine Aluhut-Frage. Ich kann sie mir aber nicht verkneifen. Man stellt sich ja dann da, man überlegt sich, dass ein bisschen was da ist. Gut, man hat jetzt im Moment noch diese Elektroden, die man sich anbringen muss, aber müsste es nicht auch möglich sein, das auf die Distanz über Mikrowellen zu machen?
Also, da weiß ich nicht, da müsste ich irgendwie mehr technischen Verstand haben, um die Frage befriedigend beantworten zu können. Ich sage jetzt einmal, heute scheint ja nicht so möglich zu sein, also vielleicht ist auch das möglich.
Ja, ich sage jetzt Mikrowellen. Also ich habe jetzt natürlich auch nicht das technische Wissen, aber es können jetzt Mikrowellen sein oder irgendeine andere Frequenz, aber jedenfalls elektromagnetische Wellen, die halt über Antennen ausgebracht werden. Und dann sind wir ja wirklich bei dieser klassischen Verschwörungstheorie. Sie kontrollieren unsere Gedanken. Ne?
Ja, genau. Also, würden wir genau dort landen, aber das wollen wir ja nicht.
Ja, wobei im Moment muss man sich ja noch freiwillig diese Elektroden aufsetzen. Da gibt es ja noch einen.
Man geht, man nimmt Geld in die Hand, man pickt sich das auf, ja. Und man braucht ein Handy. Und also das sind ja alles Dinge, die man sich freiwillig antut. Nicht fremdgesteuert, weil ich kann an dem Regal vorbeigehen beim Mediamarkt und kaufe es eben nicht. Das heißt, die Entscheidung, das zu tun, ist eine rein freiwillige. Das andere, wo wir dann den Aluhut brauchen, ist
der nichts hilft. Der nichts hilft, also, das kann man vergessen. Auch nicht, wenn man erdet, es hilft nichts. Also zumindest nicht bei hohen Frequenzen. Ja, das andere ist halt, ich meine nur, also wenn man das dann wirklich weiterdenkt, dann wird einem wirklich schlecht.
Es wird einem schlecht, auch wenn Sie die Ergebnisse der Gehirnforschung anschauen und lesen, was da alles heute möglich ist und wo Sie offensichtlich entweder das jetzt erst veröffentlichen oder jetzt erst drauf gekommen sind. Für mich ist dieser Schritt der Erkenntnisse aus der Hirnforschung zum Übernehmen für technische Gadgets jetzt nur mehr ein ganz kleiner. Weil wenn das jetzt schon möglich ist, meine Stimmung zu beeinflussen, dann kann ich ja mit diesem neuen Wissen aus der Hirnforschung da noch viel mehr machen.
Ja.
Und das ist das, wo ich schon meine. Die Aluhutzeit kann vielleicht doch näher rücken.
Ja, wobei, wie gesagt, es hilft ja nichts. Und es hat alles seine positiven und negativen Seiten. Das möchte ich jetzt auch nicht. Also, wenn ich jetzt sage, da wird einem schlecht. Ich meine, es kommt immer davon, was wir damit machen. Das ist natürlich völlig klar. Ne? Also, was tun wir mit dieser Technologie? Aber wenn man sich anschaut, was da jetzt möglich wäre, also, und ein bisschen Fantasie entwickelt, man braucht jetzt gar keine Verschwörungstheorien zu spinnen, sondern einfach nur so ein bisschen weiterdenkt, was könnte man da damit noch alles machen, da tun sich wirklich wirklich ungeahnte Möglichkeiten auf. Also das ist, glaube ich, fast schon eine Büchse der Pandora ein bisschen. Und zwar vor allem, wenn man jetzt schaut, wo jetzt die militärische Forschung ist und wenn man dann sagt, ja, und geht's dann, ich meine, vielleicht geht das technisch nicht, vielleicht kann man das nie so genau machen von der Distanz über irgendwelche elektromagnetischen Strahlungen, aber wenn das einmal gehen sollte, ich meine, ich weiß nicht, ne? Dann wäre natürlich so, dass der Klassiker, ja, vor einer Wahl sind dann alle happy und dann wird halt die Regierungspartei gewählt. Und wenn alle nicht happy sind, dann wählen sie die Oppositionspartei. Ne, das wäre zum Beispiel so eine Sache, die man sich dann ausdenken könnte mit sowas.
Ja, richtig.
Wunderbar. Ja, noch irgendwelche abschließenden Worte von Ihrer Seite zu diesem Thema?
Ich glaube, man tut gut daran, nicht alles neu gleich auszuprobieren, weil es könnte ja auch wirklich der Gesundheit nicht zuträglich sein. Und die Auswirkungen solcher auf Dauer vorhandener Stimulanzen sind alles andere als erforscht. Also ich würde jungen Leuten, die vermutlich am ehesten dazu neigen, sowas auszuprobieren, sagen, wart doch noch ein bisschen ab und trink halt doch ein Bier zum Einschlafen und einen Kaffee zum Aufwachen.
Oder
probier's mit Meditation, probier's mit Yoga, probier's mit einem Spaziergang in der frischen Luft und einfach die Gedanken auslüften. Das ist sicher bekömmlicher.
Vielleicht gibt es denn ja durch diese digitalen Drogen auch diese Gegenbewegung, wo man dann sagt, ne, man macht jetzt diese analogen Drogen, das heißt, oder diese, man macht sich die Droge selbst, ne, durch Autosuggestion.
Ich glaube, dass der Anteil der Bevölkerung, die den unbequemen Weg gehen, der kleinere ist. Ich glaube schon, dass der Mensch heute dazu tendiert. Man lässt sich ja auch gesund machen. Man tut ja selber eigentlich auch nichts dazu. Und es ist halt bequemer, etwas machen zu lassen. Da brauche ich nicht aktiv werden, da kann ich passiv wo auch immer herumlümmeln und alles ist wieder gut. Wenn ich mir das Gefühl selber verschaffen will, muss ich dafür aktiv etwas tun. Und nachdem ich auch behaupte, dass ein Großteil der Leute nicht mehr sehr bewusst vor sich hin lebt, weil die natürliche oder durch Erziehung erworbene Bildung offensichtlich rückläufig ist, dann werden solche Leute vermutlich auch eher zu solchen Dingen greifen, weil sie es zum Teil auch nicht besser wissen.
Ja.
Und Heilsversprechen gerne glauben, ne?
Ja, ich glaube, da ist Ihre Einschätzung ziemlich realistisch.
Leider, ja.
Ja, ich danke.
Ich würde mir was anderes wünschen.
Ja. Na, wie gesagt, vielleicht gibt es ja tatsächlich die Gegenbewegung dann irgendwann, aber die dann.
Das wäre schön, das ja, das müsste man sofort propagieren.
Ja, bitte, ne? Netzfrauen, der nächste Artikel. Die,
ja, genau.
Die persönlich.
Wir nehmen gerne Netzmänner.
Okay. Ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ein sehr spannendes Thema. Schauen wir mal, wie das Ganze im Herbst weitergeht. Vielleicht machen wir im Herbst ja mal ein Update zu dieser Sache.
Gut.
Okay.
Und wer es nachlesen möchte, www.netzfrauen.org.
Genau, www.netzfrauen.org. Da erfährt man vieles, unter anderem über digitale Drogen. Danke für dieses Gespräch.
Gerne.
Sie hörten ein Crop FM Spezial zum Thema digitale Drogen. Zu Gast war Lisa Natterer von den Netzfrauen. It's not the same. You set aside. Auf der Website von CropFM finden sich neben dem CropFM Spendenknopf auch ein umfangreiches Archiv mit über 300 Sendungen zum freien Download. CropFM.at.
horses forget where they belong.
Ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.